Zeit für ein erstes Jubiläum. Wir begrüßen euch zur 20. Podcast-Folge.
Ja, und dazu hat Jan eine ganz besondere Überraschung vorbereitet. Zu meinem Leid war es leider kein Hund, aber wir haben einen ganz tollen Gast dafür.
Ja, Anstoßen war heute vorprogrammiert. Wir waren in Potsdams kleinster Brauerei in Bornstedt.
Ein kleiner Traum, den sich unser Gast verwirklicht hat. Mit ihm haben wir über das Nerd-Dasein eines Bierbrauers gesprochen. Wir haben super viel gelacht und wir und selbst ich haben Bier probiert.
Das war mein Favorite in dieser Folge. Herzlich willkommen im Podcast Lukas Deliponti von Kessel und Kelle.
Ja, yeah. Potsdam Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Potsdam Platte, Potsdam Platte, wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Potsdam Platte.
Es ist eine Ehre, dass wir hier sein dürfen bei Lukas Deliponti, der Mann, der hinter der kleinsten Brauerei Potsdams steckt. Mittlerweile ein bisschen größer geworden, aber immer noch klein.
Ich hoffe immer noch die kleinste. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich denke schon.
Ich finde das Wording super. Lukas, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast und uns in deinen heiligen Hallen, mittlerweile sind es ja Hallen, willkommen hast. Wie groß ist es hier? Wie viele Quadratmeter habt ihr?
Wir haben hier 246.
Klingt viel.
Wir haben uns verzehnfacht quasi.
Ich wollte gerade sagen, ist deutlich mehr als vorher. Yeah. Denn vorher hattet ihr nicht mal 100.
Ach, das war nicht mehr, das waren 24.
24 Quadratmeter. Das ist, lass mich kurz überlegen, mein Wohnzimmer. Also ihr habt quasi in einem Wohnzimmer Bier gebraut.
Genau, ja. Also letztendlich war es eine alte Kantine, glaube ich, ja. Eine alte Küche und da haben wir letztendlich auf 100 Liter, 800 Liter Bier pro Monat hergestellt.
Da ist ja auch wirklich die allererste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, wie kommt man eigentlich da drauf, Bier zu brauen? Wann ist so der Moment entstanden, wo du so dachtest, ja, das mache ich jetzt.
Das mache ich jetzt, ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein langes Hobby schon gewesen. Ich bin ja eigentlich gelernter Mediengestalter für Bild und Ton und war letzten 20 Jahre Angestellter in einer Medienfirma und habe alle Reality-Formate, die man so im Fernsehen kennt, umgesetzt als Toningenieur und Supervisor. Und das ist so ein bisschen mein Absprungbrett jetzt gewesen aus der Medienwelt. Und ich habe mit meiner Frau überlegt, was kann ich machen? Und dann war es, wir machen dein Hobby einfach zum Beruf. Und das war jetzt der Plan. Und dann haben wir drüben die Kantine gemietet, Ende 22 und dann letztendlich jetzt die letzten Jahre versucht, so ein bisschen in Potsdam Platz zu finden und zu gucken, ob unser Bier irgendwo ankommt und wir einen Markt dafür haben.
Spoiler ist angekommen. Kessel und Kelle kennt man mittlerweile.
Das ist gut, ja. Wir sind immer noch ein Geheimtipp, das finde ich ziemlich cool. Also es ist immer, ist zwar so underground-mäßig ist das irgendwie da, aber ich freue mich, dass wir immer noch so ein Geheimtipp sind.
Wie kam es eigentlich zu dem Namen Kessel und Kelle?
Ist so, wie ich angefangen habe. Ne? Also ich habe mir damals so ein Brauset gekauft. Ich komme ja eigentlich aus dieser technischen, versierten Geschichte im Fernsehen und habe so ein bisschen Lust, so ein bisschen technische Umsetzungen zu planen und zu optimieren und wollte dann den Prozess kennenlernen. Und habe dann gesehen, man kann Bier brauen und ich bin Konsument auf jeden Fall gewesen schon lange, aber habe nie die Erfahrung gehabt, wie macht man Bier und warum schmeckt Bier so, wie Bier schmeckt und hatte dann so ein 5-Liter-Paket mit Malz und Hopfen und habe dann zu Hause in der Küche gearbeitet und habe letztendlich die ersten Süde, habe ich auf so einen 5-Liter-Topf letztendlich eine Kelle und einen Kessel gemacht. Und deswegen dachte ich, ach cool, Handwerk ist geil, das nenne ich jetzt einfach so. Und jetzt ist es das Gleiche, bloß einfach auf 1000 Liter.
Ihr müsst auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen. Wir sitzen ja jetzt quasi, das ist ja irgendwie alles. Du hast gerade von den 240 Quadratmetern gesprochen. Hier ist quasi die Ausschankstelle, hier kannst du sitzen und du kannst aber in der Theorie auch gleich selber Bier brauen und vielleicht auch dabei zugucken. Hast du damals dann einfach so frei Schnauze angefangen, das irgendwie in den Eimer zu kippen und zu hoffen, dass es schmeckt? Oder hast du irgendwie, weiß ich nicht, es gibt doch auch so Geburtstagsgeschenke, wo du sagst, komm, mach mal dein eigenes Bier.
Genau, sowas war das, genau. Und das war lustigerweise gleich so ein dunkles IPA mit Röstmalz und ganz viel Hopfen und es ist lustigerweise Bier geworden. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es irgendwie Essig gewesen wäre oder irgendwas Doofes, aber es hat geschmeckt. Und dann dachte ich, boah, ist ja krass, jetzt hast du einfach so eine Stunde rumgearbeitet und jetzt ist dann so nach 2 Wochen auf einmal Bier rausgefallen. Und das habe ich dann ein paar Mal nochmal probiert, um zu wissen, dass das kein Fehler war. Und es war immer irgendwie bierartig. Es waren immer die gleichen Zutaten, bloß anders angereiht und mehr hier, mehr da. Und es wurden immer verschiedene Sorten. Und ich finde es ganz gut, dass ich bin ja kein gelernter Brauer oder Melzer. Und ich denke so ein bisschen außerhalb der Box. Also ich schmeiß auch gerne einfach mal so ein paar Kilo Mangopüree mit rein ins Bier und dann hat man so ein Mangobier. Oder ich spiele so ein bisschen mit Mais und Polenta und das ist, glaube ich, ein bisschen die Art, die uns auch ausmacht, dass wir halt mal versuchen, so ein bisschen was Verrücktes zu machen, was nicht so Standard ist.
Jetzt sehe ich ja hier diese großen Kessel, die nicht mehr so viel mit deiner eigentlichen originalen Handarbeit zu tun haben. Was würdest du denn aber sagen, wenn du jetzt auch von deinen Zutaten sprichst, wie viel Handarbeit steckt denn bei dir trotzdem noch drin, auch wenn du jetzt mit diesen großen Kesseln hier arbeitest?
Volle Pulle, also nur sind zwar alles große Kessel, aber es ist nicht mal eine automatische, halbautomatische Anlage, also alles ist noch Handarbeit, ich muss wissen, wann ich welchen Kugelhahn aufmache und die Sachen von A nach B pumpe. Es ist jetzt einfach ein größerer Behälter, aber letztendlich bleibt immer noch Handarbeit und wir produzieren jetzt zwar nicht mehr in 14 Stunden 200 Liter Bier, wir machen jetzt in charmanten 6 Stunden 1000 Liter Bier, aber es ist und bleibt einfach eine Handarbeit und ist einfach ein Produkt mit Liebe hergestellt.
Und das merkt man auch.
Darüber wollen wir heute in jedem Fall noch sprechen. Ich habe allerdings eine kleine Überraschung noch mitgebracht. Ele steht ja unglaublich auf Überraschungen. Und deswegen würde ich euch bitten, einfach mal kurz die Augen zuzumachen. Ich liebe es jetzt schon. Ich muss dafür nämlich einmal kurz aufstehen. Aber ihr müsst die Augen zuhalten, ne?
Ich sehe nichts.
Ich möchte wirklich... Ele, mach die Augen zu. Ich sehe das ganz genau.
Ich hoffe, ich kriege einen Hund.
Ein Pony.
Ein Pony.
Okay.
Ich hoffe, es funktioniert nicht.
Es ist Spannungsbogen. Das ziehe ich jetzt noch 5 Minuten. Ich habe kurz gesehen. Mach die Augen zu, Ele. Du darfst nicht gucken.
Ich mach die Augen zu.
Okay. Die Leute sehen jetzt schon in der Kamera, was ich... Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Okay, ihr dürft die Augen aufmachen.
Du hast ein Schnurrbart, nee.
Wir haben ja ein Jubiläum zu feiern.
Ja,
20. Folge Podcast, 500 Instagram-Follower. Ui! Happy Birthday to uns selber! Ja!
Hi, kurzer Einschub aus dem Schnitt. Gut, ich arbeite vielleicht im Radio und lerne da tagtäglich bildlich zu beschreiben. Das habe ich in dem Moment vielleicht vergessen. Aber eigentlich habe ich es absichtlich gemacht, damit ihr auf Instagram vorbeischauen müsst, um zu verstehen, was bei dieser Überraschung passiert ist. @derPodcast. Und wenn ihr jetzt gerade schon euer Handy draußen habt, dann könnt ihr da auch einfach ein Follow da lassen, oder? Kussi!
Ich habe jetzt einen riesen Feigling für jeden geholt. Wir müssen, finde ich, heute mal auf uns selber anstoßen.
Ich wollte gerade sagen, und das passt auch voll gut zu meinem nächsten Thema, was ich zu Bier eigentlich hatte, als Frage. Aber mega, ja.
Lass uns erstmal anstoßen.
Das ist nicht die Größe, die ich kenne aus meiner Jugend.
Nee, das ist größer. Was ist hier?
Das ist Dreifache.
0,1. Echsen wir das Ding jetzt?
Nein, um Gottes Willen.
Wir genießen.
Gut, wir genießen.
Auf euch.
Prost, auf den Podcast.
Auf uns alle.
Schön.
Mm. Ach, schmeckt wie damals.
Wolltest du das wirklich echsen?
Ich hätte es getan.
Du bist radikal.
Ich hätte es 100% getan.
Es ist mal wieder Podcast Montag.
Ich bin so froh, dass diese Konfettikanone funktioniert hat.
Die war auch süß, ne?
Ja, da war gar nicht so viel.
Ich war trotzdem Pony.
Ja. Oder jetzt will ich ein Pony.
Oder ein Hund.
Und wieder falsch. Und wieder falsch.
Okay, Jan hat uns ja was Spezielles mitgebracht. Du hast uns aber auch heute was mitgebracht. Und da kannst du uns gerne mal erzählen, was du natürlich ganz überraschenderweise
ganz überraschend,
für eine Potsdamer Plöre heute mitgebracht hast.
Ja, genau. Also meine Plöre kommt aus meinem Hahn. Wir haben 10 Hähne hier bei uns im Taproom. Und ich kredenze heute für dich einmal die Hopfenbrause. Das ist quasi eine alkoholfreie Variante auf Ingwerbasis mit frischen Doldenhopfen gebraut. Das ist quasi mein alkoholfreies Getränk aus unserer Brauerei. Perspektivisch wollen wir auch noch ein alkoholfreies Bier machen, aber das müssen wir erstmal finden. Deswegen erstmal eine Brause. Und du, mein Lieber, kriegst heute unser Mango-Püree IPA. Oh. Da sind 10% Mango-Püree mit reingewandert. Das ist ein schön fruchtig, leckeres, betontes Mango-Bierchen. Und ich habe ein dunkles, trockenes Stout, weil ich gerade schon in der Winterphase bin. Und
jetzt passt es.
Ein super röstiges, dunkles, cremiges Dry Stout.
Sieht aus wie eine Cola.
Ja, also ein kalter Kaffee. Ich sage auch immer gerne, wenn Leute, was ist denn dieses Dry Stout? Ich sage, magst du kalten Kaffee? Nein, dann ist das nichts für dich.
Aber hat das so ein Vibe so von kaltem Kaffee, oder wie?
Willst du mal schlappern?
Ich würde mal einen kleinen Schluck nehmen.
Weil das ist, ich finde es geil. Ist so ein bisschen, und es ist kein Kaffee drin, aber trotzdem hat man diese Kaffeearomen, dieses röstige, trockene.
Oh ja.
Also meine ist unglaublich lecker.
Ist gewöhnungsbedürftig, aber.
Lecker.
Ich bin ein riesen Mango-Fan. Deswegen, lass doch erstmal anstoßen. Oh, das schmeckt richtig gut. Ich liebe Mango und ich liebe Bier.
Das ist perfekte Fusion, ne?
Wow. Ich hab mal gehört, Flurfunk.
Ja.
Das ist auch, du musst den richtigen Tag erwischen, um das Mangobier zu kriegen. Oder ist das mittlerweile nicht mehr so?
Naja, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Also wir haben ja drüben, das war halt immer die Frage, also wir wussten ja nicht, was passiert. Und dann habe ich angefangen zu brauen und wir haben damals angefangen mit 400 Liter pro Monat. So ein Bier braucht ja ungefähr einen Monat bis anderthalb Monate, bis das verkaufsfähig ist vom Brautag. Und das heißt also, wir haben drüben 2 Sorten Bier gebraut und haben versucht, das zu verkaufen. Das sind insgesamt 4 Fässer oder halt irgendwie 24 Kästen Bier. Und die waren immer innerhalb von einer Woche verkauft. So, dann ist das das Hauptproblem gewesen, dass wir die Nachfrage hatten, aber das Produkt quasi zwangsläufig nicht. Und wir wollten aber Abwechslung schaffen, deswegen haben wir immer verschiedene Biere reingenommen und haben auch dann nochmal einen dritten Kessel und tralala. Aber es war halt immer zu wenig. Und jetzt sind wir hier ein bisschen besser aufgestellt und jetzt werden wir quasi auch mehr vorrätig haben können. Und das Mango-Bier ist jetzt fest etabliert und kommt dann quasi auch als Standardbier mit ins Sortiment. Ist jetzt halt alles ein bisschen charmanter.
Also der Flur, auf dem ich das gehört habe, der wird sich freuen.
Ja, ich denke, ich hoffe.
Also ich mache heute mal eine Ausnahme, weil alle, die uns schon lange hören, wissen, ich bin ja nicht die große Biertrinkerin, aber
würde es gerne mal probieren.
Mango-Bier, willst du mir das sagen? Irgendwie wirklich gut.
Ich glaube, dir schmeckt
es. Wenn mir das jetzt schmeckt, dann hast du es wirklich.
Es schmeckt geschafft. Halt nicht so bierig.
Ja.
Aber können wir uns kurz darauf einigen, dass du ehrlich bist?
Ja.
Ja, also das muss ich sagen, finde ich auch lecker. Also ich will
ehrlich, nein, ehrlich.
Wirklich ehrlich,
Pinky Promise. Gib Lukas ein Pinky Promise.
Schwöre auf meine Mutter.
Okay. Ganz klassisch. Okay.
Wir sind sehr close. Das wäre jetzt so, richtig, wenn sagen. Ich sie nicht mag, so ich schwöre auf meine Mutter.
Ich kenne sie nicht, aber ich schwöre.
Nee, letztendlich ist genau das. Also wir wollen ja Bier wieder ein bisschen anders darstellen. Also man kennt einen Pilz, man kennt ein helles, ein paar dunkle Biere kennt man auch.
Ja.
Wir versuchen jetzt aber natürlich ein bisschen da aufzuhören, wo die Braumanufaktur aufhört. Ja, also letztendlich die klassischen deutschen Produkte haben wir auch im Sortiment, ein helles und Pilz, aber eigentlich ist unser Steckenpferd so ein bisschen die Hopfenbetonengeschichte. Ne? Mhm. Hopfen ist ja letztendlich auch eine Dolde, die ätherische Öle hat und diese ätherischen Öle verwandeln letztendlich so ein bisschen auf der Zunge und im Gaumen halt auch so Mango-Maracuja-Geschmacksrichtungen, Zitrusgeschmäcker. Und da versuchen wir jetzt natürlich Bier zu schaffen, wo wir einfach verrückte Fruchtnoten mit im Bier haben. Das ist jetzt natürlich mit Mango-Püree noch zusätzlich, aber die anderen Biere sind durchaus im Reinheitsgebot. Und
ich wollte gerade sagen, das klingt aber so ein bisschen, als wärst du so als Rebell in der Brauszene unterwegs.
Naja, letztendlich, ich finde es ganz schön, dass wir irgendwie jetzt die Möglichkeiten haben, wieder ein bisschen zu experimentieren. Und ich als Quereinsteiger habe ja jetzt die Chance erst seit 2014, nachdem Meisterpflicht als solches weggenommen wurde als Brauer. Und ich kann einfach ein bisschen anders denken als wahrscheinlich so ein gelernter Brauer. Oder es gibt tolle andere Brauereien, die es auch machen. Und ich glaube, da ist jetzt die Nische da. Und die großen Konzerne haben jetzt ein bisschen zu knapsen, weil der Markt irgendwie ein bisschen verschwindet. Aber ich glaube, die regionalen und Manufakturen sind jetzt wieder am Aufholen und dürfen da jetzt auch wieder ein bisschen kreativer sein.
Du hast die Braumanufaktur schon angesprochen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie ist man denn als Brauerei untereinander? Ist das eine Konkurrenz, die man auch ganz klar spürt? Oder sagst du, nee, irgendwie, du hast ja gerade schon gesagt, ihr erweitert irgendwo das Sortiment. Ist das so ein, ey, cool, dass es euch gibt?
Also ich muss sagen, ich habe rausgefunden, dass man unter Brauer und Brauerin eher aufgeschlossen ist, weil wir alle versuchen, ein gutes Produkt zu machen. Und alle versuchen, irgendwie Bier neu zu erfinden und vielfältig auf den Markt zu bringen. Und wir bereichern uns eigentlich alle. Und ich habe tolle Kontakte überall jetzt hin, man lernt sich kennen. Und ich habe noch nie irgendwo Neid oder Missgunst erfahren. Und das finde ich auch ganz schön. Und auch mit den Braumanufaktur-Jungs, die kommen hierher und trinken bei mir ein Bier. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Und mit dem Jörg bin ich immer auf der Grünen Woche. Und dann stehen wir am Stand nebenan. Also cool. Eigentlich ist das ein tolles Miteinander.
Spiegelt auch wirklich so ein bisschen den Vibe wieder, den man von Potsdam hat, finde ich. Was bedeutet es dir denn persönlich, dass du in Potsdam hier brauen kannst? Weil an sich so, wir haben es gerade gehört, Braumanufakturen gibt's, aber so diese wirklich Craft-Beer-Szene, da bist du ja eigentlich hier Alleinstellungsmerkmal, könnte man fast schon sagen, oder?
Finde ich auch ganz gut. Also wir haben ja eine schöne Bierkultur hier, also mit der Braumanufaktur und der Meierei. Und das war es dann aber schon letztendlich. Ne? Und wir wollen jetzt so ein bisschen andocken und ich freue mich, dass wir versuchen ja so Lifestyle zu verkaufen. Also wir versuchen jung, modern, bunt zu sein, kreativ und ein bisschen quirlig, so wie ich als Potsdam auch empfinde. Und da versuchen wir irgendwie anzudocken und bin auch stolz drauf, dass ich als Potsdamer Brauerei auch Potsdam ein bisschen nach draußen präsentieren kann. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir einfach als Unternehmen, und da sehe ich halt alle jungen Unternehmer wie euch auch, dazu, dass wir einfach als, wir präsentieren letztendlich unsere Stadt so ein bisschen. Ne? Und wir haben eine coole Stadt und dann dürfen wir das halt auch nach draußen so ein bisschen rausschreien.
Gibt es Orte oder Menschen in Potsdam, die dich besonders auf dem Weg begleitet haben, gerade so in den Anfängen?
Ich hab viele gute Freunde, die haben mich wirklich sehr, sehr großartig unterstützt und machen es immer noch. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Meine Frau hat mich toll unterstützt und letztendlich geht es, glaube ich, darum, auch dieses Andocken hier in der Stadt mit den ganzen Zwischenhändlern und Zwischenhändlerinnen, die ich habe, das funktioniert nur, weil wir uns schon kennen. Das waren alles Freunde von Freunden und man kennt sich irgendwie aus irgendwelchen Tanzpartys, was weiß ich. Und alle sind jetzt irgendwie, haben Unternehmen und sind irgendwie verwurzelt und alle haben Bock, eins zu supporten. Und das ist, glaube ich, das ist das größte Gut, was wir hier haben. Und wir haben die Nähe zu Berlin, das heißt Potsdam und der Umgebung ist aufgeschlossen. Und wir sind aber so ein Stück weit immer hinterher, deswegen sind wir jetzt immer noch cool und fancy. Ja. Und in Berlin ist es dann halt immer so, ja, haben wir schon tausendmal gehört, das gibt's schon an jeder Ecke. Aber hier ist es halt unique irgendwie, ne?
Ja, ich finde das auch, genau wie du sagst, sehen wir das ja auch. Ne? Das ist der Grund am Ende des Tages, warum wir auch den Podcast machen, weil wir irgendwie voll zu der Stadt stehen und dahinter stehen und irgendwie auch noch so ein bisschen ins Rampenlicht heben wollen, was eigentlich hier bei uns so passiert. So, ne? Und ich finde, da sind Stories wie deine, die dann auf einmal auf 200 Quadratmetern Bier brauen, mega repräsentativ für. Ich habe gerade schon von den Nerds gesprochen in der Brauerei oder in der Brauszene im Allgemeinen. Du hast das gerade so ein bisschen anklingen lassen, als du schon erklärt hast, das Bier schmeckt so und so und so. Also ich, wie gesagt, einer meiner engsten Kumpels ist auch Bierbrauer und durch ihn kenne ich natürlich auch ein paar Leute, die da in der Szene sind und verstehe mich super gut mit denen und kann auch gerne mit denen Bier trinken, aber ich habe gelernt, muss ich ehrlich sagen, wenn ich ein Bier trinken gehe, dann wird das Bier immer erstmal zerpflückt. So, bist du auch so einer, der sagt, na, also das Bier ist ja so handwerklich, hätte man nochmal anders und besser machen können oder sagst du, ich nehme es, wie es ist.
Ich verstehe, was das ist. Also letztendlich ist es diese Nerd-Spirale, die wahrscheinlich immer passiert.
Ja.
Und man wird immer tiefgehender. Und ich habe angefangen, dachte mir, oh, ja, ich mache jetzt hier so ein schönes Bier. Und dann kommt man an den Punkt, wo man denkt, jetzt, okay, der Malzkörper ist jetzt hier ein bisschen zu sehr ausgeprägt. Genau.
Ey, das ist ein Zitat gewesen. Ja. 100%, das habe ich schon mal gehört.
Ja, dann ist das halt so. Ne? Und dann, also das ist auch der Negativpunkt ist einfach, dass du wirklich jedes Getränk letztendlich jetzt so einordnest. Ne? Ich habe damals lange Film gemacht und habe dann immer beim Film gucken immer darauf geachtet, ob man Spiegelungen sieht oder irgendwie Kamerafahrt nicht funktioniert. Und das ist dann, also ab und zu würde ich mir wünschen, ein Bier wieder so unbeschwert trinken zu können, wie ich es damals gemacht habe. Weil es ist jetzt schon, nee, das, also, dann versucht man rauszufinden, naja, der Hopfen, ja, das wird der und der sein, die Hefe, naja, Endvergärgrad, alles klar. Aber ist auch lustig, weil letztendlich, das ist ja das Spannende, man schmeckt das Bier ja ganz anders. Also damals war mir nicht klar, dass da eine Restsüße drin ist, sondern es war bitter oder war nicht bitter. Und jetzt ist es halt irgendwie, jetzt ist diese Harmonie zwischen bittere Fruchtigkeit, Hopfenblume, Malzkörper und Karbonisierung, das ist halt das Spannende.
Geil, das habe ich mir genauso aufgeschrieben. Ich habe hier geschrieben, Bierbrauer sind ja komplette Nerds. Wenn ich Bier beschreibe, sage ich, schmeckt oder nicht? Und bitter oder nicht. So würde ich Bier beschreiben, aber ich, wie gesagt, habe so ein bisschen gelernt, wie man das auch beschreiben kann. Es gibt ja auch, das ist auch ein Ding unter Bierbrauern, es gibt, weiß nicht, ob du das kennst, Ele, Beer-Tasting-Apps. Das heißt, nee, also, du trinkst ein Bier und dann musst du das in deiner App raten. Also ich weiß nicht, was die Maßeinheit ist irgendwie. Du musst auf jeden Fall sagen, so gut schmeckt's dir, aus 5, glaube ich. Und es gibt Menschen, auch Menschen, die ich kenne, liebe Grüße an Max, liebe Grüße an Leon, die dann da teilweise schon echt viel Bier, also ich glaube, der eine hat schon vierstellig getrunken. Vierstellig unterschiedliche Biersorten. Hast du auch so eine App?
Ich kenne die App, seitdem ich meine Biere auf dem Markt habe und finde die App interessant, aber für mich als Brauer, und das ist der Nachteil, dass ich war nie so in der Präsenz. Also ich finde es toll, ein Produkt herzustellen und finde es auch toll, dass die Leute ein Produkt von mir kaufen und das auch wertschätzen. Aber diese Ausgeliefertheit über Kommentare. Das ist dann, also ich musste diese App dann auch löschen, weil ich denke so, boah, ich kann jetzt hier, also es ist alles ein diffuser Eindruck, ne?
Weil dein Bier quasi teilweise dann von, das ist ja genau, subjektiv, zerpflückt wurde.
Ja, ich mag kein IPA, ein Stern. Denke ich so, den trinkst du auch nicht, ey. Ja. Ich kauf dir den scheiß Pilz.
Ja,
aber
ja,
das ist halt das Ding und das ist okay, das dürfen die Leute auch machen und die meisten sammeln ja letztendlich, ist ja wie Karten sammeln, dann sammeln sie verschiedene Biere und ich finde das auch super, sollen sie machen, ich kann es bloß nicht alles lesen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe eine bessere Alternative. Ich kenne nur eine App, wo du mit deinen Freunden zusammen siehst, wenn du ein Bier trinkst.
Ah, das kenne ich auch. Das finde ich lustig. Genau.
Das kenne ich auch. Das haben die auch alle. Ja, ja.
Das ist witzig.
Das hat
auch nichts mit subjektiver Meinung zu tun. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe heute mal wieder getrunken.
Ja, das ist richtig. Wir feiern ja jetzt gerade, oder was heißt wir feiern? Noch feiern wir nicht, aber ich glaube, du in deinem Kopf feierst schon eine große Party. Diese Folge kommt am Donnerstag, den irgendwann Oktober raus und du feierst am Samstag dein Opening von deiner neuen Bar beziehungsweise der Brauerei. Das ist ja alles in einem. Sag doch mal ganz kurz jetzt können wir wieder raten, aus 10, wie aufgeregt bist du denn?
Interessanterweise, und das Problem ist mir jetzt öfter schon aufgefallen, dass ich in diesem Strudel des Machens und Abarbeitens manchmal fehlt mir so ein bisschen die der Schritt zurück und das Bewusstsein, ah cool, guck mal, das hast du erreicht und ah, das wird noch passieren. Das muss ich mir ab und zu gönnen. Ist jetzt letztendlich für mich, bin ich in der Phase, wo ich sage, oh, ich muss das ganze Ding jetzt irgendwie noch zu Ende planen und dann hoffe ich, dass das Wetter stimmt, weil ich echt spät dran bin, weil eigentlich war ja der Plan schon längst irgendwie Anfang des Jahres zu eröffnen. Mhm. Jetzt hat das lange gedauert, ist wie ein Hausbau, ne? Man muss viele Ämterwege gehen und dann hat man ein bisschen Delay. Aber jetzt freue ich mich drauf. Ich habe eine tolle Künstlerin, die Senta spielt, das ist so Kinderpop, die macht so starken Kinderpop für coole Kids und coole Erwachsene. Und dann kommt mein Schwager, der hat aus Hamburg so eine fancy Cheesecake Laden, so ein Kuchenzelt heißt der, und der macht so geilen Cheesecake mit so einem mega Topping und so. Also nicht so, also das wird so richtig schmierig und ich freue mich total drauf. Wirklich, und dann kommt mein Schwiegervater, der hat einen Pizzaladen, der macht so napolitanische Pizza. Also wir wären hier, das wird so eine fancy Schlingel-Nasch-Party und dann habe ich auch eine Hüpfeburg. Das war nur für die Kleinsten.
Aber wer weiß. Später am Abend.
Wer weiß, was passiert.
Also ich habe mal auf dem Lottenhof Kinderschminken gemacht, sehr beim gut. Festival. Und irgendwann waren dann nur noch die Erwachsenen nach dem dritten Wein und waren so, kriege ich auch ein Glitzer-Tattoo?
Ich will Einhorn sein.
Ja, genau.
Verstehe ich, will ich auch.
Und deshalb Hüpfburg, auch voll unsers. Ja. Also wir müssen auch rumkommen, schreib's dir ein.
Es wird ernst jetzt.
Wird ernst, ich freue mich, ja.
Aber sei mal ganz ehrlich, also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen, bevor wir reingegangen sind, gesprochen. Du hast vorher in der Medienbranche gearbeitet, als Angestellter gehe ich mal von aus. Jetzt bist du selbstständig, hast quasi deinen Traum erfüllt, bist quasi jetzt auch dadurch, dass ihr umgezogen seid, auch nur ein paar Hausnummern weiter, glaube ich. Ne? Aber
einmal ums Eck.
Seid ihr umgezogen. Also du hast dir deinen Traum verwirklicht. Inwiefern hast du denn auch, wenn du jetzt in Richtung Eröffnung guckst, aber dann vielleicht auch weiter, die nächsten Monate, inwiefern hast du denn auch Schiss vor dem, was jetzt so kommt? Oder darf man das gar nicht haben?
Das weiß ich gar nicht. Also letztendlich bin ich guter Dinge. Also der Schritt, also dieses Jahr steht bei mir unter Aufbauphase. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir mit dieser Party, der Eröffnung, als offizielle Eröffnung am 18.10. um 15 Uhr hier in Dennis Gaber. Nee, ist jetzt die David-Gilli-Straße. Und ich freue mich, dass damit so ein Kapitel jetzt erstmal endet dieses Jahr. Und das nächste Jahr wird dann entscheiden und wird dann ein bisschen mehr Kampf in Richtung Präsenz in Potsdam sein und ein bisschen mehr Marktanalyse. Aber eigentlich, also ich habe hier 1000 Liter Bier und das ist auch nicht viel, glaube ich. Die Braumanufaktur, glaube ich, hat mit einem Sud, ich würde jetzt lügen müssen, aber ich glaube so um die 6.000, 8.000.
Ich habe die Fässer mal gesehen.
Ja, und die sind ein bisschen größer, weißt du?
Bisschen größer, ja.
Und deswegen, ich bin immer noch klein. Und das ist alles noch irgendwie überschaubar. Und solange ich es alleine stemmen kann, bin ich eigentlich einfach noch zufrieden. Das wird schon klappen alles.
Aber das ist auch eine Leistung, das alles alleine trotzdem zu stemmen und alleine zu planen. Und du hast hier wirklich was Großes aufgebaut. Ich würde gerne nochmal trotzdem zurückkommen zum Bier, weil ich ja nicht so eine Kennerin bin. Hast du denn aus deiner Reihe ein Lieblingsbier oder ist es super tagesformabhängig?
Mittlerweile tagesformabhängig, aber ich habe das allererste Bier, was ich auch jemals selbst kreiert habe, ist das Summer Ale, das habe ich heute nicht am Hahn dran, aber das ist so mein Lieblingsbier mit, weil das halt irgendwie, also die Idee damals war ganz witzig, weil ich gedacht habe, wie ist es, wenn ich jetzt in London in eine Pub gehe und mir so ein Pint bestelle von so einem Pale Ale, und dann habe ich mir das so vorgestellt und das fand ich ganz cool und das ist immer noch mein Lieblingsbier, weil ich immer noch am liebsten trinke, weil es so ein bisschen steinobstig schmeckt durch den Hopfen und hat so einen schönen Körper.
Da ist
nicht ganz so bitter.
Ja. Steinobstig. Das wollte ich auch sagen.
Ja, das ist mir der leiche Südhang, ne? Mexiko, Salznote. Ja.
Malzkörper.
Ganz toll.
Hat es einen Malzkörper?
Ja, hat einen Malzkörper, ja.
Ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, aber trinkst du noch so ein Sterni am Wasser im Sommer?
Hab ich lustigerweise nie gemacht. Nee, Sterni war...
Ich war immer
der PU-Trinker. Und mag es auch immer noch. Also das ist ja auch so ein bisschen das Verrückte. Also ich produziere ja hier mein Bier und fülle auch mein Bier ab und habe dann halt auch Flaschen, die ich nicht verkaufen kann. Und das ist dann immer das, was ich dann letztendlich, wenn die dann aus der Abfüllung dann so halb rauskommen, dann musst du die irgendwie selber trinken. Hab blöd gelaufen.
Schade.
Die kannst du oder schmeißt du weg. Und dann hast du halt irgendwie die ganze Zeit immer mit deinem Produkt zu tun. Ne? Und dann ist eigentlich auch ganz schön, mal ein bisschen den Kopf wieder freizukriegen und so ein bisschen dann auch mal so ein Fernsehbier zu trinken, um einfach dann auch mal so wieder genullt zu werden.
Ja.
Das Fernsehbier, auf geile Kabel. Ich komme nochmal ganz kurz zurück auf diese große Frage, inwiefern hast du denn Schiss vor dem, was kommt? Damit wollte ich natürlich nicht irgendwie Angst oder so schüren, sondern
Respekt
äußern, weil ich vor jedem Menschen, und fühlt euch da draußen gerne angesprochen, wenn es bei euch so ist, jeder, der selbstständig wird und die Eier in der Hose hat zu sagen, das, was ich geil finde, mache ich jetzt beruflich, damit möchte ich Geld verdienen und damit gehe ich aber ein großes Risiko ein, davor habe ich sehr, 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 sehr krass Respekt. Du wirst ja auch eine Anfangsphase gehabt haben, wo du wahrscheinlich war es auch ein Drahtseilakt, wo du dachtest, okay, in welche Richtung falle ich jetzt? In die gute oder in die schlechte?
Ja, ja.
Kannst du dich noch an den Punkt erinnern, wo du das erste Mal gedacht hast und gemerkt hast, bam, das Konzept geht auf?
Das gab es wahrscheinlich schon echt früh, ich habe es lange nicht gemerkt, aber ich kann mich an die Zeit erinnern, wo es so schwierig war im Kopf, das weiß ich noch, weil ich war ja 20 Jahre angestellt und hatte ja letztendlich aus der Ausbildung direkt in die Festanstellung und dann irgendwie diesen Schritt da rauszumachen und das war schwierig, weil ich nicht den eigenen Wert kenne oder kannte und dann zu wissen, okay, jetzt brauchst du irgendwie den Arsch in der Hose, um zu sagen, ey, das, was du machst, machst du gut, das kannst du hinkriegen und das war cool, letztendlich auch mit meiner Frau, dass die mich da so unterstützt hat. Und dass man dann irgendwie sich selbst wieder wertschätzen lernt. Und das, was man macht, dass man auch selber einfach Dinge machen kann. Und das fand ich jetzt rückwirkend ziemlich interessant, dass man mit den Sachen, die man liebt, mit dem Produkt auch Geld verdienen kann und ganz entspannt einfach durchs Leben geht mit einem coolen Gefühl. Und ohne, dass man morgens aufsteht und gehst in irgendeine Halle und schuftest dich da ab und gehst wieder nach Hause und kaufst dir eine Tüte Weißbrot. Keine Ahnung. Das wäre irgendwie...
Aber man darf ja auch nicht blauäugig reingehen, oder?
Also doch, fand ich ganz toll. Mache ich auch immer noch.
Wirklich?
Ja, volle Kanne. Also
da habe ich nämlich so Schiss vor, dass ich sage, na, ich mache das jetzt, aber irgendwie wäre es ja auch naiv zu denken, das funktioniert.
Aber das finde ich aber ganz wichtig, dass man das hat. Also letztendlich ist das, glaube ich, der Hauptkey. Weil wenn ich jetzt alles so verkopfe und ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der hatte eine Idee und der macht das aber erst später und dann denke ich mir so, das ist zu viel Bremse. Also dann zerkopfst du das so doll, dass du nie zum Punkt kommst. Und ich dachte mir, ey, du bist jetzt kurz vor 40, jetzt hast du noch die Chancen. Ey, du reißt jetzt alles um und machst das, weil wenn du 50 bist, dann hast du noch weniger diese Sache, das umzusetzen. Und dann ist das irgendwie geil, weil letztendlich fällt man hier in Deutschland auch weich. Ne? Also du kannst jetzt nicht, wenn du nicht ganz so doof bist, dann fällst du halt ganz charmant und kannst dann halt überall anders wieder losgehen.
Ja.
Ne? Also eigentlich schafft man es.
Und außerdem gibt es immer einen Weg zurück. Und ich glaube, das vergessen Menschen immer ganz oft. Man muss auch mal was wagen. Und ich glaube aber tatsächlich, stimme dir zu, in Deutschland wird das nicht genug gepusht. Ja. Also ich finde solche Menschen wie du total immer beeindruckend, weil es ist hier schon eher die Mentalität, oh Gott, was ist, wenn ich scheitere? Und da gibt es ja so Länder, ganz beispielhaft.
Das wird aber auch vorgelebt.
Total. So. Beispielhaft so USA, sind an vielen Stellen jetzt kein Vorbild. Aber was die Mentalität angeht, was so dieses, ich wag's einfach mal und dann mal gucken, was passiert, das fehlt uns hier ein bisschen. Und da bist du ja dann schon wirklich auch, gerade hier für uns Potsdamer und Potsdamerinnen, wirklich dann auch ein Vorbild zu sagen, ey, Leute, es kann funktionieren. Ja. Und man kann auch vor allem mit Spaß und Freude was erreichen.
Voll. Und das Coole ist also letztendlich, das habe ich auch gelernt, man hat hier auch Chancen, mitgenommen zu werden. Also die Wirtschaftsförderung bietet unglaublich coole Tage an, wo sie quasi letztendlich mit dir so ein bisschen planen und dann gucken, was kann für Förderung noch cool für dich sein, wo können wir dich unterstützen. Das fand ich immer großartig, dass halt Potsdam als Amt letztendlich auch unglaublich cool da war und jetzt auch das Gesundheitsamt und die Stadt an sich irgendwie alle versuchen, die jungen Unternehmer und Unternehmerinnen auch zu pushen und zu fördern. Das finde ich auch ziemlich wertschätzend.
Du hast ja jetzt schon kurz angedeutet, du machst dir nicht über so viel Gedanken, aber ich habe gehört und gelesen, Nachhaltigkeit spielt für dich schon eine Rolle auch in deinem Job. Wie ist es denn in so einer Brauerei? Wie kann man da irgendwie so garantieren, dass man ziemlich nachhaltig irgendwie arbeitet?
Also für uns ist das irgendwie schon wichtig, finde ich. Also letztendlich sollte das jeden ein bisschen interessieren. Wir versuchen hier natürlich, wir produzieren ja irgendwie auch CO2 und müssen mit CO2 arbeiten, weil es ein Schutzgas ist. Haben jetzt aber eine Stickstoffanlage, die zieht den Stickstoff aus der Atmosphäre raus. Das heißt, wir generieren ein Schutzgas, was jetzt nicht so schädlich ist wie CO2. Ich versuche CO2 zu sparen, indem ich mit der Stadt mit dem Lastenrad unterwegs bin. Da passen 12 Kästen Bier rein, glaube ich, finde ich.
Ja. Oder zwei Kinder.
Ja. Und dann kann ich damit, und das ist halt auch ziemlich cool. Erstmal ist das so eine coole Werbefläche und da hat damals das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hatte mal ein Angebot, das haben die immer noch, glaube ich. Da kann man als junger Unternehmer oder Unternehmerin sich ein Lastenrad für ein Jahr lang mieten und kann gucken, ob man letztendlich vom Auto umsteigt und elektromobilisiert irgendwie durch die Stadt fährt. Und für uns hier in Potsdam finde ich, ich bin viel schneller. Ne? Wenn auf ich über die lange Brücke nach Babelsberg liefere und ich sehe, dass die ganzen Autos am Stau stehen, und ich habe da, das sind ja immer nur Kleinbeträge. Also ich liefere mal 4 Kästen dahin, mal 8 Kästen dahin und dann fahre ich da mal schnell mit dem Lastenrad rüber und dann freue ich mich meines Tages.
Habe ich jetzt mit dem Magazin auch gemacht und ich bin Big Fan. Ich bin ganz doll verliebt in Lastenräder seitdem.
Guter Punkt. An der Stelle können wir mal Werbung in eigener Sache machen. Das Potsdam Magazin. Freunde der Sonne ist raus. Ele, erzähl mal kurz, Potsdam Magazin, was ist das?
Unser neues Lokalmagazin, was unabhängig von Werbung die Inhalte kuratiert, das ist immer ganz wichtig. Und deshalb wollte ich auch sagen, lokale Arbeit, auf jeden Fall wichtig. Und es liegt ja auch bei Kessel und Kelle.
Bam, also, vorbeikommen am 18.
Eröffnung, Magazin mitnehmen.
Einfach einpacken.
Alles in 2 Fliegen mit einer Klappe.
Ich überlege gerade, ob ich diese Frage jetzt stelle. ich tarne es, indem ich sage, Naele muss ja noch ein bisschen über Bier lernen, aber irgendwo sage ich natürlich auch, ich selber wahrscheinlich auch. Erklär doch mal bitte kurz, du hast jetzt von ganz vielen Biersorten gesprochen. Ale, was hast du gerade? Stout,
ja.
Stout?
Ja.
Ich habe, da war
ein IPA.
Was? Ein IPA, Pilz.
Ja.
Erklär doch mal bitte ganz kurz, wie viele Biersorten gibt es? Oder andersrum, was sind so die typischen Mainstream-Biersorten und was macht die aus?
Also letztendlich kennen wir aus Deutschland, glaube ich, hauptsächlich unsere untergärigen Biere, was hauptsächlich daher kommt, dass wir damals in der kälteren Zeit das Bier hergestellt haben und dann über den Sommer quasi aus dem Keller oder aus dem Lager raus verköstigt haben und dann wieder im kühlen Zustand im Winter wieder gebraut haben. Deswegen untergärig, die Hefe arbeitet langsam im kühlen Moment. Deswegen sind unsere Biere eigentlich vom Hause aus clean, sauber, ein bisschen schwefelhaltig vielleicht, aber du hast nicht viel Eingeschmack. Das Bier ist trinkbar, geht gut runter. Und das hast du mit untergärigen Bieren. Dann gibt es obergärige Biere, die werden warm vergoren. Das sind typisch englische Geschichten. Ne, die Amerikaner machen das auch so. Viele Länder, glaube ich sogar. Und die werden
so
halt wärmer.
Guinness und so?
Genau, Guinness. Okay. Das wäre jetzt so, dass mein Stout wäre jetzt ein Guinness gewesen. Okay. So Guinness ähnlich. Und da bist du dann halt obergärig. Und das sind die beiden Hefeunterschiede, die man hat. Ne? Die eine Hefe arbeitet kühl und ist sauberer im Geschmack her, Geschmacksprofil. Und die andere Hefe ist ein bisschen wärmer vergoren und bildet halt Ester. Und diese Ester sind halt Geschmacksstoffe, die halt im Bier drin sind, die so ein bisschen florale Noten mit reinbringen oder irgendwie jetzt bei einem Weizen hast du diese typische Banane und Nelkenart, die mit drin ist. Das ist die Hefe, die es macht. Das Bier an sich hat keine Banane oder Nelkigkeit drin. Das ist letztendlich die Hefe, die Aromen reinbringt. Und damit kann man das ein bisschen steuern. Und dann gibt es ähnlich wie bei Musik auch Genres für Bier. Pilz, Helles, Brown Ale, IPA, Pale Ale. Und da bin ich aber wieder an der Meinung, das ist mein Quereinstieg, das kann man ein bisschen aufweichen alles. Das muss nicht, also es gibt auch, das finde ich immer ganz spannend, es gibt immer so schönes Schubladendenken auch überall. Es gibt auch so tolle Notes von so Juroren, da steht dann da so ein Brown Ale, muss die Farbe haben, muss die bittere haben, muss den Endverkehr. Nee, wie so, ach, das ist kackegal, ey, ich schmeiß da jetzt einfach noch ein paar Schokodrops rein, dann schmeckt das nach, das ist Brownie mit Schokodropsen. Und das ist irgendwie, das finde ich ganz witzig und dann finde ich auch ganz spannend, weil manchmal lege ich dann mein Rezept so an und recherchiere mal und dann passt das gar nicht in so ein Pilzrezept einfach rein. Schmeckt für mich aber wie ein Pilz. Ist halt nur floraler, ein bisschen fruchtiger. Und da bin ich dann irgendwie, also wir haben 12 Sorten, die unterscheiden sich auch im Genre, aber eigentlich gehe ich immer, also am besten ist immer, man hat so ein Schubladendenken und probiert einfach alles durch und das finde ich das Tolle.
Das passt relativ gut zu einer Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Gibt es denn eine Sorte, die du auf jeden Fall nochmal brauen möchtest, die auf deiner Liste steht oder in deinem kreativen Geist rumschwirrt?
Total, und das ist ja, also das finde ich das Spannende, das habe ich jetzt hiermit auch auf jeden Fall die Möglichkeit, dass das irgendwie auch ein bisschen besser umgesetzt werden kann und im nächsten Jahr habe ich vor, jedes Quartal einen neuen Spezial so zu machen. Freue mich total drauf auf so Sauerbiere, jetzt nicht diese klassische Berliner Weiße und ich gebe da Sirup rein, aber sowas in der Art mit so einem Kettle Sour und dann ein bisschen Obst mit rein, dass es halt von vornherein schon ein bisschen fruchtiger schmeckt. Ich habe voll Bock auf alkoholfreie Varianten, das muss ich noch ein bisschen rausfinden, wie ich das hinkriege, aber so ein alkoholfreies IPA, weil der Markt einfach da ist. Ja, Bier schmeckt super,
total.
Aber der Alkohol muss jetzt zwangsläufig nicht sein. Ich als Brauerei finde Bier mit Alkohol natürlich auch gut, aber trinke auch gerne mal ein Bier ohne Alkohol. Aber da ist irgendwie, also letztendlich haben wir alle Mittel und Möglichkeiten jetzt gerade und freue mich auch drauf, das zu experimentieren und dann halt zu gucken. Also es ist immer so ein bisschen so eine aktive Marktanalyse bei uns.
Ja, das ist so ein Ding, was ich auch neulich, als ich war mal bei der Brauerei und habe auch länger mit Jörg, dem einen der Chefs da vor Ort gesprochen und der hat mir auch gesagt, dass so dieser Biermarkt per se irgendwie so ein bisschen, also verschwindet ist das falsche Wort, aber er ist rückläufig irgendwie. Ne? Mhm. Die Leute haben mehr Bock, wie du gesagt hast, auf alkoholfreies Bier, gesunde Ernährung und sowas alles. Und dann hat er mir erklärt, wie man alkoholfreies Bier macht und da musste ich stutzen, weil ich das so noch nicht wusste. Bier kann in der Theorie nur Alkohol haben und dann hast du aber die Möglichkeit, den Alkohol aus dem Bier wieder rauszuziehen. Das ist ja ein immenser Aufwand, oder?
Voll. Und das sind die zwei Arten. Also es gibt die eine Art und die ist letztendlich industrielastiger wahrscheinlich. Da stellst du ein Bier her, was wenig Alkohol hat und destillierst es wieder raus und hast dann halt ein Bier mit 0,0%. Die andere Art wäre quasi eine Hefe zu nehmen, die eine andere Stoffwechselarbeit macht und ein bisschen süßere Biere herstellt. Und da sind dann diese 0,5% Alkohol drinne. Die ich persönlich besser finde, weil es letztendlich ein geschlossener Prozess ist. Du hast zwar einen gewissen Anteil an Alkohol drin und eine Restsüße, die musst du irgendwie verarbeiten, weil das sind meistens die Biere, die halt so eine schwere Süße noch da haben, eine Malzigkeit. Und die anderen Biere sind halt diese etwas brotigen Biere, die so ein bisschen brotig sind. Da muss man gucken, wo man da den Weg findet. Wir versuchen jetzt als nächstes erstmal eine Hefe zu bekommen, die letztendlich die Stoffwechselung anders macht und wir eine 0,5 Prozent Alkoholbiere haben, so Alkoholarm, Und dann guckt man, weil der andere Prozess da ist denn auch mit so einer Destillation, ist wie schwarze Oliven, finde ich manchmal. Ne?
Ja, danke, die sind nicht nur gefärbt.
Ja, das wusste ich auch lange nicht.
Also größtenteils, ich glaube, es gibt aber...
Ja, die roten, die dunkelroten sind.
Ja, ja, genau. Ja, aber die schwarzen Oliven sind teilweise nur gefärbt.
Ja.
Bam, ganze Weltbild auseinander. Genau,
esse ich nicht mehr, außer auf Pizza.
Ich finde die grünen eh besser.
Ja, du schmeckst auch.
Wenn du eine Person einladen dürftest auf dein Bier... Lebendig oder tot, ist egal. Wer wäre das?
Wow,
wem würdest du richtig gerne mal dein Bier präsentieren?
Also, weil ich auch immer Angst habe, dass eine schlechte Meinung rauskommt, weiß ich das nicht ganz genau. Aber ich würde auf jeden Fall, ich hätte voll Bock auf irgend so ein 80er Hitmaster, irgendwie so eine. Weiß ich gar nicht.
Ich würde, glaube ich, einfach irgendwie so einen richtigen Spießer
Iggy Pop, glaube ich.
Nee,
ich würde Iggy Pop haben wollen. Er hätte dann auch eine gute Party, glaube ich.
Iggy Pop!
Dem wäre das auch egal, glaube ich. Aber ja. Der wäre eine coole Sau.
Hauptsache, da ist was drin, ja. Seid ihr. Das
schmeckt nach Alkohol, finde ich gut.
Iggy Pop.
Ja, irgendwie sowas.
Das ist eine gute Frage.
Wen würdest du einladen?
Wen würde ich hier auf quasi so ein 101-Date in Kessel und Kelle? Weißt du, was ich, also ich glaube, guck mal, am Ende des Tages sind wir ja wieder diese lokalen Matadoren, ne? Wir wollen Potsdam pushen und wir wollen als Potsdamer zusammenhalten.
Nuscha Auben.
Wer ist denn?
Hätte ich auch gedacht, ja.
Die neue Oberbürgermeisterin. Ja. Aber ich glaube sogar, so wie wir Nuscha kennengelernt haben, die kennt dich wahrscheinlich, ne?
Die würde sogar kommen. Ich lade die sogar ein zur Eröffnungshause. Mal gucken, ob es das Zeit hat. Ich glaube nicht.
Frau Auben, offizielle Einladung
Sie
für den 18. Oktober. Sagen wir jetzt einfach.
Nee, weißt du, und pass
wir kommen
auf.
Zusammen.
Erste offizielle Einladung, ich hau die zweite raus. Herr Jauch, wie sieht's denn aus am 18.? Wir Potsdamer halten noch zusammen, oder nicht? Ja, Herr Jauch macht Wein, du machst Bier.
Passt ja,
da kann man noch mal zusammenfinden, ja. Oder nicht?
Ja, würde ich
Wer
sagen.
Wer weiß das denn? Und dann, wenn Herr Jauch kommt, liebe Grüße ans Management, ihr könnt ja mal sagen, dass er kommt, dann kommen wir auch mit dem Mikro noch vorbei. Dann nehmen wir gleich die nächste Podcast-Folge noch mit Herrn Jauch hier auf.
Überleg mal, wir beide tauchen hier auf mit Nuscha Auvel und Günther Jauch. Was ein Bild.
In der Hüpfeburg.
In der Hüpfeburg. Aber nur zu viert.
Mit Cheesecake in der Hand.
Also ich würde sagen, wir sind ready für Freitag.
100%.
Ich würde es lieben.
Dann lass uns doch mal so ganz langsam schon mal in Richtung Zukunft gehen. Ach so, nee, by the way, fällt mir gerade auf, weil ich gerade deine Flasche drüber sehe. Wie sieht's denn mit eurem Feigling aus? Sagt mal, bin ich der Einzige, der schon was getrunken hat?
Ja,
habt ihr noch gar nichts getrunken?
Du bist ganz schön motiviert.
Ich habe einen Schluck nur genommen.
Ich bin eher so der Whisky-Trinker, ich trinke langsam.
Ja, ja. Ey, es ist Jubiläumsfolge, die 20. Podcast-Folge. 500 Instagram-Follower. Und wenn ihr jetzt alle reinfolgt, dann vielleicht noch mal mehr. Ihr kriegt nämlich Einblicke bei uns in das, wie es hier zum Beispiel bei Kessel und Keller aussieht.
Und wie Jan Feigling trinkt.
War eine dumme Idee, die Dinger mitzubringen, muss ich wirklich sagen. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Lass uns doch trotzdem schon mal in Richtung Zukunft schauen. Wenn du dir, sagen wir mal, für die nächsten 5 Jahre dir so die Zeit vorstellst, wie es perfekt laufen könnte, wo stehst du in 5 Jahren mit Kessel und Keller und auch vielleicht persönlich, privat?
Also meine 5 Jahre, also ich habe einen 3-Jahres-Plan.
Ah, du hast wirklich einen Plan schon,
ja? Ja, voll. Also das ist letztendlich auch so ein bisschen der Businessplan. Den fand ich ganz spannend, dass man sich so ein bisschen letztendlich so einen Fokus setzt und auch so Umsatz bisschen kalkuliert und so ein bisschen versucht, so lang zu hangeln, das fand ich gar nicht so schlecht. Ist mein Plan letztendlich aus diesem Einzelunternehmen, was ich hier habe, irgendwie so ein gutes, kleines, mittelständisches Unternehmen zu machen mit tollen Leuten, dass wir als Team zusammenarbeiten können, dass Herr Ausschank ein bisschen öfter auf hat. Da braucht man natürlich Personal, du brauchst irgendwie den Umsatz, den du darüber generieren kannst. Und ich will einfach, dass dieser Laden ohne großen Stress in einer totalen guten Harmonie einfach richtig gut läuft. Das wäre mein Plan. Und dann kann man überlegen, ob man sich wieder erweitert.
Würdest du perspektivisch den Titel kleinste Brauerei Potsdams aufgeben?
Ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Der Cliffhanger ist natürlich geil irgendwie. Ja, ne? Und ich finde es auch immer cool, dass das, also ich muss das nochmal verifizieren. Ich hatte letztens jemanden da, der meinte, das ist nicht so. Aber ich denke, er hat mich mit selber hat er mich verwechselt. Aber
ich kannte noch den alten Standort.
Genau, hier gibt es eine Brauerei, die ist viel kleiner als du, genau. Nee, also die Braumanufaktur ist, glaube ich, größer und die Meierei auch. Und ich finde eigentlich die kleinste Brauerei immer ganz, ganz, ganz niedlich.
So. Sweet, ja.
Es soll ja auch ein bisschen, letztendlich ist für mich auch wichtig, dass dieser Titel auch zeigt, dass hier Leute sind, die als auch präsent sind. Ne? Wenn man hier ein Bier trinken kommt, dann stehe ich halt da vorne und kann über mein Bier, was ich irgendwie 2 Tage vorher abgefüllt habe, auch einen Satz zu sagen. Das finde ich immer ganz cool.
Das heißt, am Ende des Tages, wie es wahrscheinlich viele Unternehmer sagen würde, auf eine Art zumindest expandieren.
Ja, naja, präsenter in Potsdam sein ist mir wichtig, glaube ich, nochmal. So ein bisschen überregional finde ich auch cool. Und dann mal gucken, wo es hingeht. Und wenn der Absatz generiert werden kann über den Potsdamer Radius, bin ich natürlich als Potsdamer Brauerei erstmal ein großer Fan, auch hier lokal erstmal alles loszulassen, bevor man dann anfängt, irgendwie ein bisschen überregionaler zu denken, ja, oder national.
Was ist denn eigentlich, ich finde, den Aspekt haben wir jetzt in der Folge noch gar nicht so irgendwie beleuchtet. Du bist ja, wie gesagt, du bist ja ein Typ so, ne? Du stehst, glaube ich, zu dem, was du machst, und du stehst zu deiner Meinung. Und was ist denn, wenn du mal hier, ich sag mal, die Türen zuschließt und dann quasi Feierabend hast, wenn man das als Selbstständiger, wenn man das hat, wo bist du denn sonst eigentlich in der City so unterwegs? Was machst du denn sonst gerne bei uns in Potsdam? Wofür lebst du in Potsdam?
Wofür lebe ich? Ja, für die Subkultur, glaube ich, würde ich leben. Und das ist auch das, was mich hergezogen hat. Also ich bin ein gebürtiger Potsdamer, bin kurzzeitig mal im Umland aufgewachsen und bin wieder ganz schnell zurückgekommen. Und habe das auch ganz doll lieben gelernt, dass man, und das mag ich immer noch. Ich mag immer noch gerne im Sommer, wenn die Sonne langsam untergeht, und es ist Freitagabend oder meinetwegen auch Samstag, und man fährt so ein bisschen von Bornstedt nach Potsdam-West. Man ist nur am Moin sagen von allen. Ne? Du gehst auf die Brandenburger Straße und sagst, hey, was geht, ey, was geht? Und manchmal sind es auch nur Gesichter, die man so einfach mal 6-mal hintereinander gesehen hat. Und dann grüßt man sich. Und das finde ich aber geil, dass das so ein bisschen Kleinstadt-Flair hat hier. Ne? Und dafür würde ich sagen, dafür lebe ich. Ne? Dass da irgendwie letztendlich so ein bisschen diese Kiezkultur hier einfach noch weiter hochgehalten wird.
Und die ist wirklich in Potsdam-West unschlagbar. Ja. Da sehe ich dich ja auch immer. In Potsdam-West, an der Waschbar. Mal ein bisschen Werbung hier für die Waschbar.
Voll, der Jeremias macht.
Aber es gibt ja auch genug Menschen, die sagen, die feiern das zum Beispiel nicht. Also, dass du in Potsdam an jeder Ecke Menschen siehst. Und ich kann den Aspekt nachvollziehen, auf eine Art, aber ich sehe es nicht so.
Nee,
ich freue mich immer, wenn ich Menschen sehe. Und wenn ich Menschen sehe, mit denen ich halt nicht so gut bin, dann sage ich halt nicht hallo, ja, fertig.
Ja, das ist ja voll.
Oder?
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du eine andere Präsenz hast, ne? Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die Leute kenne, weil die mich kennen, oder ob die mich kennen, weil ich eine Brauerei habe und die mich eigentlich nur kennen, weil das finde ich so ein bisschen Fame-Blödsinn auch. Und das finde ich aber manchmal ganz charmant, weil ich denke, ich bin erstmal nett und grüße erstmal alle. Ich weiß ja nicht, woher ich dich kenne.
Aber du fällst ja auch auf. Das ist ja genau das, was am Ende des Tages vielleicht auch irgendwo das Geheimrezept ist, oder? Weil, also ich meine, wenn man dich einmal gesehen hat, dann weiß man, ja, finde ich schon.
Ja, aber das finde ich immer nett.
Man erinnert sich an dich.
Im positivsten Sinne.
Voll. Aber da habe ich auch irgendwann überlegt, glaube ich. Sagst du mir mal so, wie würdest du gern aussehen, so mit 16? Da habe ich mir das gemacht.
Wirklich?
Ja, doch, ehrlich.
Nein.
Das ist ein Bart, wäre geil, glaube ich, und so.
Ja,
doch.
Man braucht auch immer eine Vision.
Das ist das Ding, ja. Du willst dich ja irgendwo hinentwickeln. Du willst ja irgendwie, also letztendlich will man ja auch so ein bisschen, willst du auch irgendwie, coole Type oder coole Typin sein. Ne?
Und
ja,
das bist du auf jeden Fall geworden. Das können wir auf jeden Fall jetzt hier bestätigen. Und ich glaube, alle, die den Podcast heute sehen, auch. Wir haben ja immer zum Abschluss eine Sache.
Du kannst das unterstreichen mit dem coolen Typ, wenn du jetzt lieferst. So,
genau,
bitte.
Jetzt liefern. Wir machen immer für unsere Podcast-Playlist einen Spot frei, für dich einen Song auszusuchen, der dich entweder geprägt hat, beschreibt, oder wo du einfach sagst, oh, das ist aktuell einfach absolut mein Song.
Oh, wo?
Boah, dann muss ich jetzt ad hoc irgendwie mit dem Song liefern?
Du kannst überlegen. Halt
lassen, wir haben ja
und
Schnitt.
Und die Kollegen im Schnitt. Einmal bitte rausschneiden die Pause.
Ich hab damals mit einem Kumpel, wir waren das Disc-Jockey-Kollektiv Ronny und Mike. Ja, und ich war Ronny und mein Kumpel war Mike und wir haben 80er, 90er Trash aufgelegt. Ist schon ein paar Jahre her.
Da sind wir bei der Formel Trash. Ich musste Trash erstmal erklärt kriegen.
Ja,
also
von
so klassische Radio.
Das ist von dir, ja?
Alle?
Ich dachte, du weißt das. Du bist doch Radio-Disc-Jockey.
Disc-Jockey. Ich bin Radio-Disc-Jockey. Ja, ich feiere die Mucke auch, aber ich wusste nicht, dass man dazu Trash.
Du kannst
ich
dir nicht vorstellen, gespielt. Leute gucken mich an, ich sag, meine Lieblingssache zum Feiern ist Trash und alle gucken mich an und sind so, hä, das ist doch kein Trash, das ist doch gute Musik. Ich so, nein, Leute, so nennt man das und das ist
voll,
der beste Begriff dafür.
Deswegen ist ja überhaupt nicht abwertend gemeint, ne? Das ist quasi die A-Seite von der besten Platte.
Gesucht gefunden,
ja,
Freunde.
Ich finde das genauso. Und ich habe, pass auf, weil ich zurückkommen will, mein Kumpel ist so ein Kirmes-Disc-Jockey, ja? Gute Grüße an den Matthias. Und der weiß ganz genau, ey, cooler Song, dann packe ich jetzt den drauf. Und der ist, also wenn der Disc-Jockey macht, dann baut der wirklich aus seinem Kopf, aus dem Stehgreif, nimmt er seine Platten und macht da irgendwie Action und nur die besten Hits. Also jeder hat einen Kracher, einen Kracher, einen Kracher, einen Kracher und gehst nach 8 Stunden raus, alles brennt und du hast nur Kracher gehört. Ich wiederum denke mir so, boah, du brauchst auf jeden Fall irgendein Gerüst, ey. Und setzt da tagelang vorher da und denke mir, das kannst du danach spielen, da brauch immer ein Backup, ey. Und dann bin danach immer richtig kaputt. Und ich weiß nie einen Song. Ich denke mir, das ist ein geiler Song, Matthias, was ist das?
Kenn ich.
Ah, deswegen ad hoc jetzt einen Song zu präsentieren, ist schwierig.
Das heißt,
du hast Überlegungszeit.
Telefonjoker, wir rufen Matthias an.
Wir rufen jetzt Matthias an.
Rufen wir Matthias an? Geil, ey, der Telefonjoker ist die Premiere in der 20. Folge.
Ja,
super.
Absolut.
Das ist eine sehr gute Idee. Hoffen wir, dass er rangeht. Darf ich sagen, schönen guten Tag, Matthias. Pass auf.
Hallo?
Schönen guten Tag, Matthias. Mein Name ist Jan Lohan. Wir sitzen gerade im Podcast, der Podcast für Potsdam und Umgebung. Und dein Kumpel Lukas hat dich als Telefonjoker ausgesucht. Bist du bereit für folgende Frage?
Na dann mal los.
Ich kann nicht ernst bleiben, scheiße. Pass auf, Matthias, wir reden gerade in unserem Podcast über einen Platz in unserer Podcast-Playlist. Ein Song, der da reingehört. Und Lukas hat direkt gesagt, du wüsstest sofort einen, der dir einfällt, weil ihm fällt keiner ein. Jetzt bist du der Telefonjoker und musst einen Song liefern, der an unsere Playlist kommt.
Dann würde ich sagen, Phil Collins.
Wow, gut.
Mit Another Day in Paradise.
Wow! Oh! Matthias, ey, du hast 30 Sekunden Sendezeit, du hast abgeliefert. Crazy. Okay, ich gebe dir nochmal kurz Lukas.
Das ist genau das, was ich wollte, Matthias.
Ja, wusste ich doch. Ja. Ich
bin zwischen Toto
und Afrika und dem.
Du bist ein Scherz, ey. Ich freue mich. Danke dir. Küsschen.
Tschüss.
Wow, Phil Collins, Another Day in Paradise. Sehr, sehr gut.
Ich sag, er liefert ab.
Also, ich sag ganz ehrlich, wenn ich es nicht besser wüsste, das hätte auch abgesprochen sein können, ja.
Das war sehr gut.
Das war so perfekt.
Premiere,
okay, also
in der 20. Folge.
Ich lieb's.
Lukas, vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft, für das sehr, sehr gute Bier.
Dankeschön.
Und die tolle Brause. Ich bin verliebt und ich bin auch verliebt ans Bier, ehrlich gesagt.
Wir sehen uns am Samstag zur Eröffnung, auf jeden Fall.
Genau, und wer Bock hat, Matthias kennenzulernen, macht abends sogar noch ein bisschen DJ Mike oben auf dem Podest.
Ich bin mir ganz sicher, Phil Collins, Another Day in Paradise wird spätestens jetzt auch geplant werden.
Das auf jeden Fall.
Jetzt muss er.
Danke dir für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke. Ganz, ganz viel Erfolg für das Projekt Kessel und Kelle. Aber ich glaube, braucht man dir gar nicht mehr wünschen, weil du hast schon längst das, was du glaube ich, schon immer wolltest. Du hast einen Namen in der Stadt und, danke, wie gesagt, nochmal ein gutes Bier.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Sag, was ist dir wichtig, dass ich hier für immer bleiben kann? Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.